anschaulich gesprochen, das ist eine Änderung des Koordinatensystems. Stellen Sie sich vor, Sie haben da irgendwo in R3 was modelliert, da liegt irgendwas rum, eine Fläche, eine Kurve, und Sie wollen gucken, hat das Symmetrien, die ich irgendwie besser sehen kann, wenn das Koordinatensystem anders liegt. Dann würden Sie gerne das Koordinatensystem wechseln, also drehen oder irgendwohin verschieben. Und die Hauptachsentransformation ist das technische Instrument, um das zu tun. Es sind Voraussetzungen 10. Jetzt haben wir noch ein bisschen speziellere Voraussetzungen. Sein K gleich R, N aus N und V der R aus N. Das heißt, es ist wirklich R aus N, wie wir uns das vorstellen. Denkbar, dass sie das nicht will, weil auf der anderen Seite noch ein Fenster offen ist. Das ist zwar dämlich, aber heißt nicht, dass es nicht sein kann, oder? Ich möchte es einfach nur wissen. Gut, fangen wir an mit Satz 11.33, Teil 1. Wir benutzen, dass G symmetrisch ist. G ist eine orthogonale Form, G ist symmetrisch, da kann ich den Satz benutzen. Einen Morphismus von V, der sei selbst adjungiert, bezüglich F. Und so, dass diese Rechenregel gilt, die wir da stehen haben, das heißt für alle V und W aus V gilt, wie war das da im Satz 11.33? Rechenregel war, f von v phi, g ist das gleiche wie g von v, b. Und wir konnten das verwenden für f und g, weil f ein Skalarprodukt ist, das war das Standardskalarprodukt, und g ist symmetrisch. Das waren die Voraussetzungen, die wir da waren. Interessant, dass die nicht zugehen kann. Das ist links. Vielleicht sollte ich nicht mehr aufschreiben, was nicht funktioniert, sondern was funktioniert.
Tut mir leid, Humor ist meine Art, damit klarzukommen.
Entschuldigung. Okay, sammle das. Jetzt werfen wir den Spektralsatz drauf. Der Spektralsatz gibt uns eine Orthonormalbasis G von V, die gleichzeitig auf
bisschen Sauerstoff. Zwei verschiedene Basisvektoren senkrecht aufeinander stehen.
Und wir reden über G, das heißt, wir müssen Formeln für G. Na, okay, dann nehmen wir uns jetzt. Ich möchte die Basisvektoren so wählen, mit den Bezeichnungen, dass sie zu den Eigenwerten passen. Das heißt, B1 soll zu Lambda 1 gehören, B2 zu Lambda 2 und so weiter. Okay. Das kann ich natürlich von der Notation her einfach so machen. Verstehen, wie eine Punktmenge aussieht, was die für Eigenschaften hat. Ja, jetzt haben wir das. Dann können wir jetzt, ich muss einmal gucken, ob das Beispiel jetzt schon kommt. Nö, jetzt kommt erste Definition für quadratische Form. Auch das begegnet Ihnen möglicherweise später oder ist Ihnen schon mal begegnet in anderen Vorlesungen. Der Witz ist, dass man sozusagen benutzt, dass bei schönen Bilinearformen, wie erkläre ich das? Bei schönen Bilinearformen ist es so, dass man eine schöne Abbildung bekommt, wenn man den Formwert von Vektoren mit sich selbst berechnet. Das heißt, das kann dazu führen, eine neue Abbildung zu definieren. Das ist die Idee bei der quadratischen Form.
gibt g derart, dass man den Wert von q ausrechnen kann, indem man g von dem Vektor mit sich selbst berechnet. Mindestens 0 ist. Und dann würden wir sagen, dass die Form positiv semidefinit ist, so wie wir das auch schon für die Linearform gemacht haben. Gesundheit. Q heißt positiv semidefinit. Genau dann, wenn für alle V aus V gilt. Standardbeispiel, mit dem ich gerade schon motiviert habe, woher das kommt. Wir nehmen ein Skalarprodukt her, auf R hoch n zum Beispiel. Das ist eine symmetrische Bilinearform und dann kann man ausgehend davon sich so eine quadratische Form erfüllen. Matrizen und man kann dann immer von der einen Formulierung zur nächsten kommen. Da gibt es Zusammenhänge, die ich hier nicht alle erkläre, weil die Vorlesung ja auch irgendwann mal zu Ende ist und weil ich davon ausgehe, dass Sie sowieso später in anderen Vorlesungen Dinge in einem anderen Kontext sehen. Da kann es dann sein, dass Leute von Eigenwerten, von Matrizen reden und sowas. Und dann klingt es also anders, anders als bei mir, aber das liegt nur daran, dass eben nicht immer sauber getrennt wird zwischen Homomorphismen und Matrizen. Ab einem bestimmten Punkt muss man das vielleicht auch nicht mehr, weil man sowieso die gleiche Methode hat. Noch eine Bemerkung dazu. Ich habe gerade schon gesagt, ausgehend von so einer Form kann man sich eine quadratische Form basteln. Wie ist es jetzt umgekehrt? Wenn Ihnen jemand eine quadratische Form gibt, was gewinnen Sie dann zurück? Die wir immer haben, Voraussetzung 10. Und dann gibt es dazu dazu eine Bilinearform, die dazugehört, die ich dir genannt habe in der Definition.
Und häufig sagt man auch einfach, sei das die zu der quadratischen Form gehörige Bilinearform. Können wir die jetzt zurückgewinnen? Kann ich also ausrechnen, was für zwei Elektronen V und W aus V der Formwert G von V, W ist? Ist das möglich? Na, gucken mal. Ich schreibe mal als Motivation, wenn gesucht ist, für alle V und W aus V, der Wert G von V, B. Und wenn ich sage gesucht, dann meine ich damit, wir kennen nur die Werte der Form, dieser quadratischen Form. Uns hat niemand gesagt, was die Abbildungsvorschrift für G ist. Das ist die Voraussetzung, die ich hier im Hintergrund habe. Und jetzt die Frage, können wir das ausrechnen? Naja, sein V und B aus V. Gucken wir mal, was wir wissen. Und zwar betrachte ich jetzt, Sie sehen gleich, wo das hingeht, das ist so ein bisschen rückwärts von hinten durch die Brust ins Auge oder so. Ich betrachte den quadratischen Wert, also den Formwert unter Q von V plus W. Dann rechne ich aus, was das ist. Na, G, die dazugehörige Linearform, ist ja gerade so, dass Q von einem Vektor das gleiche ist wie G von dem Vektor mit sich selbst. Das heißt, da entsteht G von V plus W von V plus W. Jetzt kommen die Linearform-Eigenschaften und ich drösel das alles auf, so wie wir das oft machen. G von V, V plus G von W, W plus G von V, W plus G von W, V. Und jetzt mache ich ein paar Dinge, die ich nur machen darf, weil wir unter dieser Voraussetzung 10 arbeiten und unser Körper also nicht irgendwas ist, sondern R oder C. Was darf ich jetzt machen, wo ich sonst schimpfen würde mit ihm oder sie mit mir berechtigterweise? Na, erstens ist G symmetrisch und das heißt, dass ich hier zusammenfassen kann, denn diese beiden Werte sind gleich. Und wie darf ich das jetzt zusammenfassen, wenn es nicht irgendein Körper ist, sondern sowas wie A oder C? Was darf ich jetzt dafür schreiben? Genau, das, was Sie alle schreiben wollen, aber wo Sie ja manchmal von uns auf die Finger kriegen, was darf ich jetzt schreiben? Sie haben sich gemeldet? Eine 2! Genau, ich schreibe zweimal das da. Das ergibt hier Sinn, weil wir über R oder C arbeiten. Juhu! Und ich benutze das G-symmetrische. Naja, und da ich das kenne, denn das ist ja Q von V, und da ich das kenne, denn das ist Q von W, kann ich jetzt aus diesem ganzen Zeug das hier ausrechnen und ich darf durch 2 teilen, denn ich arbeite ja bei C und schwupp habe ich das ausgerechnet. Heißt also, dass in diesem besonderen Kontext G zurückberechnet werden kann, wenn wir die Werte von Q haben.
Es geht weiter mit einem Lemma. Sowas in der ähnlichen Preislage hatten wir schon mal. Das ist ein Lemma, das uns wieder eine Art Bastelanleitung gibt, wie man quadratische Formen bekommen kann. Das heißt, es kann auch wieder dazu dienen, dass Sie sich Beispiele überlegen können. Und wir lernen jetzt erstmal keine neuen Tricks, sondern wir gucken einfach, was die Definition, basteln es zusammen mit Dingen, die wir in letzter Zeit so gebastelt haben. Größe n kreuz n über R und nehmen diese Matrix, um daraus eine quadratische Form zu bauen.
Achso, ich brauche noch n aus n. Sein n kreuz n und a aus n n kreuz n r symmetrisch. Was hieß das nochmal? War diese Matrix symmetrisch? Sondern quadratische Formen sind definiert dadurch, dass es eine symmetrische Bilinearform mit irgendwelchen Eigenschaften gibt, passend zu Q. Wir müssen also diese symmetrische Bilinearform finden oder basteln. Zwischen dem Land der Sigma-Bilinearformen und dem Land der Matrizen, nämlich über die Gramschen Matrizen. Wir können das A einfach hernehmen und als Gramsche Matrix auffassen für eine Bilinearform und dieser Bilinearform geben wir einen Namen. Nennen Sie doch G. Ich behaupte, dass es eine symmetrische Bilinearform wird, denn die Matrix A ist ja symmetrisch. Mit Satz 6,7, das ist der Satz, der uns sagt, dass das geht. Mit Satz 6,7 sei. Ich möchte die auch wirklich direkt G nennen. Ich sage G, ein Bilinearform auf V, und zwar so, dass die Gramsche Matrix dazu genau unsere Matrix A ist. Dass die Matrix symmetrisch ist, heißt ja, dass egal ist, ob ich Spalten oder Zeilen angucke. Die erste Spalte und die erste Zeile sind gleich. Jetzt gehe ich also mal die Formwerte für G durch, nur für die Basisvektoren. G vom ersten Basisvektor mit dem zweiten ist dasselbe wie G vom zweiten Basisvektor mit dem ersten, weil die Einträge der Matrix gleich sind, der Matrix A, denn die Matrix ist symmetrisch an der entsprechenden Stelle. Der Eintrag 1, 2 und der Eintrag 2, 1 sind gleich. Und das mache ich jetzt für alle Basisvektoren und dann sehe ich schon mal, dass es bei den Basisvektoren nicht auf die Reihenfolge ankommt. Dann kommt es aber insgesamt nicht auf die Reihenfolge an, wegen der Bilinearformrechenregeln und weil eine Basis halt eine Basis ist und ich alle Vektoren daraus basteln kann. Soweit? okay, dann muss ich trotzdem schreiben.
Für Matrix-Einträge gedacht.
Okay. Was ist aber A die I? Na Moment, wenn A die Gramsche Matrix ist, für G bezüglich der Basis B gut, dann ist der Eintrag an der Stelle I nichts anderes als G von BI, BI nach Definition der Gramschen Matrix. Ja, schön. Das heißt, für Basisvektoren haben wir das jetzt. Und jetzt zwei Möglichkeiten. Sie könnten mir jetzt glauben, dass wir das mit Linearkombinationen und so für alle Vektoren kriegen. Oder Sie sagen, na, ich glaube Ihnen so halb, aber Sie sagen ja immer, wir sollen Ihnen nichts glauben.
Wir schreiben die Rechnung nochmal.
Aber es ist nur das. Es ist nur darstellende Linearkombinationen. Ich mache es auch kurz, es sei denn, Sie wollen, dass ich irgendwo mehr hinschreibe oder erkläre. Wir können das sogar richtig schön machen. V ist ja auch n, das heißt, ich kann den Vektor einfach so als n-Schritt hinschreiben. Dann machen wir einfach genauer V gleich Lambda 1 bis hin zu Lambda n aus V. Und das ist jetzt wohl definiert, denn V ist R auch n, das heißt, wenn ich das so hinschreibe, ist klar, dass die Lambdas alle aus R kommen. V Stern A Stern V T. wie man die Summe hinschreibt, also in welcher Reihenfolge man die Terme hinschreibt. Ich glaube, das ist das, was gerade verwirrend ist. Ich habe so gemacht, ich habe das ausgerechnet und habe dann das so hinsortiert, dass man es einfach als Summe schreiben könnte. Und es kann sein, dass man es auch noch anders als Summe schreiben kann mit anderen Indizes, dann hat man es halt anders hinsortiert. Können wir das nicht jetzt nachrechnen, sondern nach der Vorlesung? Und wenn Sie denken, es ist falsch, dann mir Bescheid sagen und dann gucke ich sofort, ob es wirklich falsch ist. Aber wenn es nur darum geht, warum sieht das so komisch aus, dann bitte einmal nachrechnen. Denn so mache ich es nicht. Danke. Ich will nicht ausschließen, dass in der Zeit sagen, es kann sein, dass es nur umsortiert ist. Okay. Ja, das wird jetzt lustiger mit den Indizes. Da jetzt V kommt, jetzt schreiben wir V auch als Summe und der Laufindex da soll J heißen. Könnte sein.
Also, oder in dem davor, dass es nicht Lambda 1 mal A ist.
Nee, das ist richtig.
Ja, dann ist
das richtig. Was muss es vertauscht sein, meinen Sie? A, I1 und AN?
Weil wenn ich nur bei der Formel schaue, da habe ich ja 1, 1, das kommt hin. Aber da habe ich N1 und dann würde ich ja praktisch da 1 entstehen.
Okay, das heißt, der Vorschlag ist, das müssen wir aber alle nachrechnen. Der Vorschlag ist, dass wir hier statt A1 I, A, I1 schreiben.
Ja.
Und es hier so lassen. Das ist aber komisch. Also es ist da ja andersrum. Ich hätte gedacht, da muss hier auch A, I, N. Ich denke, es muss gleich sein.
Also mein Problem ist dann, dass es dann vorne, wenn ich in dem davor gehe, dass es dann mit den Indizes nicht geht.
Das ist Ihr Vorschlag, Ihre korrigierte Version. Das ist okay, wir können das so stehen lassen und wir alle korrigieren das, also oder testen das nochmal aus, ich auch. Und guck mal, was stimmt. Das ist aber eine Hausaufgabe, das müssen wir dann alle machen. Denn ich rechne das nicht jetzt hier live an der Tafel vor. Dafür haben wir keine Zeit. Das war mein Vorschlag, dass wir es hier hinten auch ändern. A, I, N. Das ist das, was ich denke. Dann passt es. Also entweder beide ändern oder keins. So, das ist der neue Vorschlag. Okay, Hausaufgabe an uns alle. Nachrechnen. Das heißt, die einen sehen es wahrscheinlich auf die eine Art leicht.
leichter. Die anderen sehen es auf die andere Art leichter, je nachdem, ob man sich eher an den Zeilen oder Spalten von A orientiert. Aber es ist tatsächlich hier egal, weil A mich. Aber was ich mir überlegen werde für die nächste lineare Algebra ist, welche Reihenfolge leichter zu verstehen ist, wenn man von hier vorne kommt. Denn daher kam ja Ihre Frage. Das heißt, deshalb lasse ich das bei mir so stehen und gucke nochmal nach, ob das einfacher nachzuvollziehen ist. Gut, das war's. Wir haben jetzt gezeigt, dass G eine Form ist, die zu dieser separaten Form Q passt, dass man also wirklich sehen kann, dass Q eine quadratische Form ist. So wie definiert. Und das führt uns zum Spektralsatz für Matrizen. Wir haben wieder den RM, den Körper R, bei dem alles lebt. Wir fangen auch wieder mit einer symmetrischen N kreuz N Matrix an. Schreiben das also einmal als Sinn. Der einfach nur so definiert ist, dass man Vektoren mit der Matrix A multipliziert. Das heißt jetzt für uns, und das sage ich jetzt schon mal, weil es später wichtig wird, wenn wir die geordnete Standardbasis von V zugrunde legen, dann ist A automatisch eine Abbildungsmatrix für Alpha bezüglich dieser Basis. So, und was zeigen wir jetzt? Wir zeigen, dass ein besonderer Basiswechsel möglich ist hin zu einer Diagonalmatrix. Das heißt also, es kommt erstens raus, Alpha ist diagonalisierbar. Und wir kriegen raus, dass der Basiswechsel sozusagen auf besonders schöne Art funktioniert, nämlich so, wie wir das vom Basiswechsel bei Gramschen Matrizen kennen. Es gibt eine imitierbare Matrix G, die so beschaffen ist, dass ihr Inverses dasselbe ist wie die transponierte. Jetzt muss ich mir das überlegen. D Stern A Stern B transponiert ist eine Matrix, die durch Basiswechsel entstanden ist. Es ist eine Diagonalmatrix und auf der Diagonale stehen genau die Eigenwerte von Alpha. Ich möchte das jetzt gerne kurz und knackig und schön hinschreiben, indem ich sage, D Stern A Stern D transponiert ist eine Jordan-Normalform für Alpha. Denn da steckt das alles drin. Thank you.
das ist ein sehr schöner Satz. Und wir leiten den wieder her, indem wir den Zusammenhang nutzen zu Skalarprodukten, den wir jetzt schon so häufig ausgenutzt haben. Also einfach diese Wechselwirkung zwischen Formen und Endomorphismen. Wir fangen an mit dem Standard-Skalarprodukt. Warum? Naja, wir wollen dafür alles in der geordneten Standardbasis machen und dann wissen wir, A ist eine Abbildungsmatrix für Alpha, die identische, die Einheitsmatrix wird eine Gramsche Matrix für das Standard-Skalarprodukt. Okay, dann werfen wir alle Resultate drauf, die wir jetzt in letzter Zeit so bewiesen und benutzt haben. Sei also gut. Die geordnete Standardbasis. Quadratische Formen gebastelt. Jetzt können wir also sagen, zu diesem A nehmen wir uns die quadratische Form her, die wir mit Hilfe von Lemma 1136 bekommen. Soweit so gut. Jetzt haben wir also schon viele Zutaten. Wie kann ich den Formwert denn ausrechnen? Na, das steht im Lemma, das war ja unsere Rastanleitung. Ich rechne den Formwert aus, indem ich V Stern A Stern V transponiert berechne. Gut, das brauchen wir gleich zum Rechnen. Also merken wir uns das. Was noch? Wir brauchen noch mehr Zutaten. Zu jeder quadratischen Form gehört eine symmetrische Bilinearform und die heißt jetzt auch wieder G. Und wir wissen auch, was G macht, denn das steht noch da drüben an der Tafel. Das haben wir ja zum Basteln benutzt. Und ich darf schreiben, die symmetrische Bilinearform zu Q, denn wir arbeiten über R und haben uns klar gemacht, dass man G aus Q zurückberechnen kann. Wir finden eine geordnete Basis, die gleichzeitig eine Orthonormalbasis ist für F und eine Orthogonalbasis für G. Die nennen wir jetzt C-Hut. Mit der Hauptachsentransformation, und das war Nummer 1135, wissen wir. Orthonormalbasis bezüglich F heißt, die Gramsche Matrix ist die Einheitsmatrix. Das ist ein bisschen langweilig. Was ist mit der Gramschen Matrix zu G? Na, woran kann ich erkennen, dass eine Basis eine Orthogonalbasis ist? Wie sieht dann die Gramsche Matrix aus? Was hat die für eine Gestalt? Vorschläge? Überlegen Sie noch mal, was eine Orthogonalbasis soll. Was steht
steht da senkrecht wo drauf? Was weiß man sonst noch so? Wie sieht dann die Gramsche Matrix dazu aus? Und jetzt nicken sie alle. Ja, dann reden sie doch mit mir. Jenseits der Diagonale ist alles Null, weil die verschiedenen Basisvektoren ja senkrecht aufeinander stehen und auf der Diagonale steht irgendwas, wir wissen nicht was. Okay, wir geben den Diagonaleinträgen mal Namen. Basiswechselmatrix, so wie man es kennt, und hinten steht anstelle des Inversen die transponierte. Dann machen wir das doch einfach mal. Und der Basiswechsel stand in Lemma L6. Und jetzt möchte ich da auch nochmal Basiswechsel machen. Genau die gleiche Idee. Ich benutze wieder die Basiswechselmatrix D, aber diesmal beziehe ich mich auf die Form F. Dann bekomme ich D Stern F Stern D transponiert. Bild eine Rolle spielen, dass alles so gebastelt ist, dass A die Abbildungsmatrix ist für Alpha bezüglich der Standardpraxis. Das ist der Witz.
Ich habe das Bedürfnis, nochmal hinzuschreiben, was ich gerade gesagt habe. Dass diese Diagonalmatrix genau diese Gramsche Matrix ist und dass es D Stern A Stern D transponiert.
Man kriegt das Spektrum.
So, wunderbar. Ich freue mich noch ein bisschen und wir machen die nächste Definition. Ich werde sagen, wenn ich, nachdem wir schon haufenweise
positiv semidefiniertes Zeug haben, sagen wir jetzt auch noch, was es heißt, dass eine Matrix positiv definiert oder semidefiniert ist. Dann haben wir, glaube ich, alles voll. Formen kriegt, indem man sowas ausrechnet wie V Stern A Stern V transponiert. Und das heißt jetzt, man könnte sagen, die Matrix heißt so, wenn die dazugehörige Form diese Eigenschaft hat. Das heißt, V Stern A Stern V transponiert, was wir als Formwert interpretieren können, soll größer gleich 0 sein. Und jetzt gibt es einen Unterschied. Bei einer positiv definierten Matrix soll das immer dann, wenn V nicht der Nullvektor ist, echt größer als 0 sein. Und bei positiv semidefiniert verlangen wir nur, dass es immer größer als 0 ist. Und wir schauen uns ein Beispiel an. Denke ich, der Beamer war vorhin an. Mal gucken. Das ist Beispiel 1138, ist auch schon im Twitter-Feed. Ah ja, super, da passiert was. Hier ist eine symmetrische 2-Kreuz-2-Matrix über R, von der ich behaupte, dass sie positiv semidefinit ist, aber nicht positiv definiert. Entschuldigung, ich glaube, ich muss niesen. Doch nicht? Gucken wir uns das kurz an. Wir wissen, was wir nachprüfen müssen. Wir nehmen irgendeinen Vektor xy her aus R Quadrat. Und erstmal rechnen wir nach, was passiert, wenn man ausrechnet Vektor mal Matrix mal Vektor transponiert. Okay, das ist so, wie wir es kennen. Zeile mal Spalte, da kommt bei der ersten 0 raus und bei der zweiten Spalte 2y. Jetzt habe ich nur das hier vorne ausgerechnet. Dann kommt die Multiplikation mit diesem Spaltenvektor und dann kommt 2y² raus. Und
Und da y eine reelle Zahl ist, ist das immer größer gleich 0, 2 mal y². Das heißt, wir haben alles erfüllt, was wir für positiv semidefinit brauchen. Jetzt ist die Frage, ist das positiv definit? Dafür müssten wir jetzt noch gucken, ob bei Vektoren, die nicht 0 sind, immer etwas rauskommt, was echt größer als 0 ist. Und meine Behauptung ist ja, dass das verletzt ist. Da steht der Beweis dafür. Minus 1, 0 ist nicht der Nullvektor. Aber wenn ich dieses Produkt ausrechne, kommt trotzdem 0 raus. Tatsächlich können Sie selber durch ein bisschen rumspielen rauskriegen, was für Matrizen das sind. Ich meine, die Matrix hat ja eine sehr spezielle Gestalt. Da können Sie ein bisschen rumfummeln, können dann auch selber auf Beispiele kommen und sich überlegen, was für Matrizen sind das? Womit hat das was zu tun? Wir kennen noch andere Eigenschaften von Matrizen. Überlegen Sie mal, was das so ist, was dazu führen könnte, dass man nicht positiv definiert ist, aber halt trotzdem symmetrisch. Ja, soweit. Was für Fragen haben Sie zu dem Beispiel? Oder zu der Definition? Erstmal keine. Ja, dann atmen wir alle einmal kurz tief durch und ich muss, denke ich, ein bisschen wischen. Denn ich würde sagen, ein Lemma können wir ganz entspannt noch machen. Wo sind wir denn? Lemma 11.39. Oh, wir nähern uns 11.40. Es ist dann fast zu Ende. Wir gehen nicht mehr bis 50 oder so. Nee. Naja, Kapitel 11 ist dann zu Ende. Diesmal überlegen wir uns einen Zusammenhang zwischen der Eigenschaft von Matrizen, positiv definiert zu sein oder semidefinit, und den Eigenwerten, die es für über die Matrix definierte Abbildungen gibt. Genau dann, wenn alle Eigenwerte echt größer als 0 sind, und A ist positiv semidefinit, genau dann, wenn alle Eigenwerte größer gleich liegen. So.
semidefinit. Und dann sehen wir, naja, alles läuft genauso für positiv definit und irgendwas dann immer größer als 0, bla bla bla. Das kann man durch den Gucken machen. Fangen wir an, indem wir alles da reinwerfen, was wir schon haben. Wir nehmen also, so wie aus dem Satz L35 von vorhin, im Spektralsatz, nehmen wir uns so eine invertierbare Matrix her, das transponiert ist das Inverse und so, dass wir dann über den Basiswechsel auf die Jordansche Normalform für Alpha kommen, die eine Diagonalmatrix ist. Das heißt also Lambda 1 ist Lambda n aus R die Eigenwerte von Alpha. Diese Matrix war einfach D Stern A Stern D transponiert. So, das sind schon mal ordentliche Zutaten. Die Lambdas dürfen gleich verschieden, sonst was sein. Gut, jetzt brauchen wir wieder Basen. B-Hut ist wieder unsere geordnete Standardbasis, dann ist A die Abbildungsmatrix dazu für Alpha. C-Hut nehmen wir so her, dass C-Hut unsere Jordan-Basis ist, die zu M gehört. Alles heißt also genauso wie im Resultat vorher. So, was jetzt? Wir können jetzt wieder die Matrix A als eine Gramsche Matrix auffassen. Wir sagen einfach, wir nehmen jetzt eine Bilinearform hier auf Kauf, für die A eine Gramsche Matrix ist. Und dann kann man das wieder so machen, dass wir bezüglich der Standardbasis arbeiten. Dann kriegen wir die Gramsche Matrix ja, indem wir, oder andersrum, dann kann man aus der Gramschen Matrix Formwerte berechnen, indem man einfach von links mit dem linken Vektor multipliziert und von rechts mit dem rechten Vektor transponiert. Das haben wir schon gesehen. Das nehmen wir uns jetzt auch noch alles hier. Sei es G, eine Linearform, auf V so, dass für alle V und G auf V geht. G von V. Matrix für G zur Standardbasis. Und was noch? Da A symmetrisch ist, Beispiel die dazugehörige quadratische Form hernehmen. Sei U. G von Vektoren mit sich selbst ausrechnen. Dann haben wir jetzt fast alles, was wir brauchen. Wir wissen jetzt, A ist die quadratische Matrix für G zur Standardbasis. Und dann können wir diesen Basiswechsel da oben benutzen, um zu sehen, dass dann M die quadratische Matrix sein muss für G zur Basis C gut. Wir beginnen mit der Richtung A ist positiv semidefinit und wir wollen was über die eigene lernen. Aufnahmegerät aus.